Wir reden da heute im Detail, damit du mal ein Bild davon kriegst. Aber die Wahrheit ist, ich habe seit 20 Jahren, ich rede fast nie über Fett mit meinen TeilnehmerInnen, weil sich das automatisch ergibt. Weil wenn dich der Rest satt macht und es schmeckt gut, dann hörst auf und dann muss man sich da nicht narrisch machen.
Einfach besser essen.
Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
Hi Sascha, ich schicke dir heute ganz besonders fette Grüße.
Fette Grüße zurück, Philipp.
Hallo, hallo. So, Theorie würde ich sagen, haben wir abgehakt. Die hat man das eigens nochmal angeschaut und herausgeschrieben. Gar nicht lange her, Folge 50, Omega-3 und wie wichtig das ist, ist ja auch.
Da haben wir ganz viele E-Mails gekriegt.
Wirklich?
Ganz viele.
Sehr schön. Extrem. Oder ist sehr schön oder Unverständnis, Zuspruch?
Nein, total super Fragen. Die haben einfach noch mehr Detailfragen gehabt. Das freut mich immer, wenn ich merke, dass es die Leute interessiert, worüber wir reden. Weil das bedeutet, dass sie zuhören und dass die Themen grundsätzlich stimmen und immer her mit euren Fragen, weil wenn es viele zu einem Thema sind, dann würden wir dazu eine Sendung machen.
Wunderbar.
Aber wie gesagt, es waren jetzt ganz kurze Fragen. Aber es ist ja eigentlich schon, glaube ich, jetzt dann die vierte, also wir haben ja schon drei Folgen über Fett gehabt, wenn ich das
genau,
richtig
ich habe es herausgeschrieben. Folge 50, Omega-3 und dann ist schon ein Zeitel her, Folge 29, macht Fett Fett? War die Frage. Und dann Motoröl und Benzin. Du hast das damals sehr schön erklärt. Ich würde mal sagen, das ist so der Theorieblock zum ganzen Fett. Wir werden vielleicht probieren, heute nicht zu theoretisch zu werden, sondern sehr, sehr, sehr praktisch das Ganze angehen. So wäre mal der Plan, oder?
Genau, der Arbeitstitel dieser Sendung war Fett in der Praxis.
Fett in der Praxis, genau. Weil ich habe diese Theorie so weit verinnerlicht, wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber mir angehört, verstanden, so meine Lehren daraus gezogen. Trotzdem ist in der Praxis die eine oder andere Frage noch offen. Los geht's zum Beispiel.
Los geht's.
Starten wir gleich direkt hinein, oder? Hinein
absolut.
In die Praxis.
Los geht's.
Frühstück, Rührei. Mache ich das besser mit Butter? Mache ich das mit doch irgendeinem Sonnenblumenöl? Wobei wir ja da schon gehört haben, ist nicht ganz so ideal. Kann ich Rührei sogar mit Olivenöl machen? Starten wir allein bei mir beim Rührei. Wie mache ich denn das am besten?
Ich möchte eher einen klitzekleinen Schritt zurück machen.
Okay.
Ich weiß, es ist nicht die Theorie, sondern es geht darum, um die Philosophie des Fettes, damit man mal versteht, weil sonst musst du dir jetzt jedes Einzelne merken und ich möchte ganz kurz die Philosophie dahinter besprechen, wie ich das sehe, weil dann, glaube ich, kann man, das ist die Sache, wo gebe ich dir einen Fisch oder bringe ich dir bei zu fischen? Ich will dir Fischen beibringen. Also, du hast nämlich auch in einer der Fragen, die wir vor der Sendung hatten, hast du gesagt, ignoriert ihr eigentlich Fett in der Faustformel? Weil es spielt irgendwie keine große Rolle, wenn man die Faustformel Eiweiß, Kohlenhydrate, Gemüse aufzählt, wo ist da das Fett? Und es hat sich bei mir so ergeben, dass ich eben eigentlich angefangen habe, den Leuten versucht zu helfen, dass sie den Heißhunger loswerden. Und dann habe ich festgestellt, wenn der Heißhunger weg ist, nehmen die auch ab. Das war so ist die Faustformel entstanden. Und dann war ich immer so, ja, das Fett tut halt so viel dazu, dass es gut schmeckt. Und da hat das nie, es hat schon mal nie eine Rolle gespielt. Ich habe nie drüber reden müssen. Und wenn ich so drüber nachdenke, was mein Ansatz dazu ist, dann ist es der, dass ich zuerst schaue, dass der Körper alle Nährstoffe kriegt, die er braucht. Und wir haben über Eiweiß und diese Sachen schon alle geredet. Und dann quasi schaue ich, was übrig bleibt. Also du hast einfach nur einen gewissen Kalorienbedarf oder ein Sättigungsding. Und dann schaue ich mal, dass ich die Sachen habe, die ich unbedingt brauche. Und dann mache ich das so, dass es gut schmeckt. Und dann quasi durch so viel Fett drauf, dass ich es brauche für den Geschmack, aber nicht so, dass es übertrieben ist. Weil wir haben ja gesagt, es gibt Nährstoffe, die man braucht. Die nennt man essentiell. Und dann gibt es Nährstoffe, die sind okay und gut oder neutral, aber die brauche ich nicht. Und das meiste Fett, das wir essen, brauchen wir nicht. Das ist mehr für den Geschmack oder dass der Gallenfluss angeregt wird. Aber die einzigen essentiellen Fette, über die haben wir ja geredet, die Omega-3, das sind wirklich essentiell, die brauche ich und alles andere ist nice to have. Also es ist einfach so nett und schmeckt gut, aber du brauchst es nicht. Und das ist so der Ansatz, den wir haben. Also, jetzt pass auf. Das heißt, wir reden jetzt über dein Rührei, ja, oder Spiegelei oder wie immer. Also erstens einmal hat ein Ei auch Fette und wenn wir gerade dabei sind, das Ei mag es nicht, wenn es zu hoch erhitzt wird. Ja, das ist also, das hat jetzt mit dem Fett nichts zu tun, aber wir reden heute auch noch über Frittieren und Airfryer und so. Das ist nicht die gesündeste Zubereitungsart und gerade ein Ei mag es nicht, wenn es sehr hoch erhitzt wird. Das tut dem Cholesterin da drin nicht gut. Das heißt, wenn wir uns das Ei schon machen, sollten wir damit lieb und sanft umgehen. Und du kennst ja, man kann ein Spiegelei so brutzeln, dass es richtig von unten so richtig brutzelt, knusprig, braun ist.
Dass es beim Essen dann so klingt.
Ja, und wir lieben alle unsere Röstaromen und Stoffe, aber das sind nicht die gesündesten. Und deswegen, also das Ei wäre lieber, dass du lieb und sanft mit ihm umgehst in der Früh.
Es kommt auch deswegen, gern blass aus der Pfanne.
blass aus der Pfanne ein Rührei, da hast du es ja auch nicht scharf angebraten. Und dann ist es relativ wurscht, welches Fett du nimmst. Ja, ich mache es ganz gerne mit Olivenöl, weil ich Olivenöl den Geschmack sehr gerne mag. Du kannst es mit Olivenöl, mit Butter machen. Du brauchst jetzt kein Fett, das du extrem hoch erhitzen wirst, weil du das Ei nicht sehr hoch erhitzen solltest. Ja.
Okay.
Und dann ist es relativ egal. Die einfach ungesättigten Fettsäuren, also wie das Olivenöl, sind jetzt nochmal ein bisschen besser für unsere Blutwerte. Aber wir reden da von kleinen Mengen. Und das andere ist, kauft euch gute Pfannen oder lernt mit euren Pfannen ordentlich umzugehen, sodass es nicht so anklebt. Weil das ist ja das meiste Problem, das die Leute haben, wenn sie kochen, dass sie sagen, ich muss so viel Öl reingeben, weil sonst pickt das alles in der Pfanne und ich kriege mein Spiegelei da nicht mehr raus.
Stichwort Pfanne ist bei mir gerade ganz ein eigenes Thema.
Genau.
Ich habe mir die gute Pfanne gegönnt, die gute vom Anbieter mit den drei Buchstaben. Und ich habe dann probiert, dein Rezept mit den Topfenkäseknödeln. Es hat nicht ganz funktioniert und im Nachhinein bin ich draufgekommen. Zuerst habe ich mir gedacht, das Rezept irgendwie, da stimmt was nicht. Ich habe jetzt die Pfanne im Verdacht. Ich bin jetzt wieder auf die alte Pfanne zurückgewechselt. Ich habe jetzt diese Topfen-Käseknödel nicht noch einmal probiert, aber ich werde das bald in Angriff nehmen. So viel nur zur Pfanne. Ja, ich höre dich sehr gut, wenn du sagst, schaut euch um also, gescheite Pfanne.
Das ist einfach, da spart man sich. Ich habe nichts gegen Fett. Ich bin ein Riesenfan von Fett, also von allen Arten, von Butter, von Schmalz, von Olivenöl, von allem. Für den Geschmack, ich liebe Schlagobers im Kaffee. Kaffee schmeckt ohne Schlagobers praktisch gar nicht. Schlagsahne für die deutschen Zuhörer. Und deswegen, also ich bin ein Riesenfan davon, aber manche Sachen sind einfach unnötig. Ja, das ist einfach so, wo du sagst, das sind wirklich jetzt sage ich das komische Wort, das ich nie sage, unnötige Kalorien. Ja, weil das Ei schmeckt gleich gut, ob das in Fett schwimmt oder nur ein Teelöffel Butter dabei gewesen wäre, wäre jetzt egal gewesen, aber du hast jetzt sehr viel unnötiges Fett dazu gegessen oder mit verbraucht zumindest. Deswegen, da gerade beim Ei spielt die Pfanne eine riesige Rolle, weil dann kannst du einfach ganz ein bisschen dazu tun, dass es gut schmeckt, aber du brauchst es nicht fast schwimmend da drinnen braten oder damit es dann nicht anklebt. So. Da sind wir jetzt beim Rührei, das Frühstück haben wir schon fast hinter uns gebracht.
Du selber, nur das ist jetzt nochmal, du selber machst deine in der Früh Eier mit Olivenöl?
Verschieden,
okay.
Ich bin so nach Lust und Laune Mensch. Also ich habe Butter und Olivenöl würde ich jetzt für ein Ei verwenden, weil ich das nicht so heiß mache, dass die Butter dann braun oder schwarz wird. Manchmal mache ich halb-halb. Also bei halb-halb sind ein bisschen, also das ist wirklich so ganz kleine Mengen sind das. Ich habe halt da irgendwelche guten Pfannen, wo das nicht anklebt. Und das ist ganz unterschiedlich. Also das ist echt so.
Okay. Du, ich bin schon wieder schlauer.
Genau. Aber was du zu diesem Rührei dazu essen wirst, ist vermutlich ein Stück Brot.
Vermutlich, ja. Stück und Toastbrot. Und dann kommt
da Butter drauf.
Ja. Yep.
Und das ist vermutlich die nächste Frage. Sehe ich das richtig?
Genau, eben. Fett mit ein bisschen Fett, das Eigelb hat Fett, Butter vom Ei heraus, Braten hat Fett.
Wir reden jetzt so, als wäre es was Schlechtes. Ja, das ist nichts Schlechtes. Und wir haben ja auch irgendwann einmal gesagt, ich glaube in der Entgiftungsfolge, dass damit sich die Galle entleert, brauchst du 15 Gramm Fett. Ja, weil sonst passiert da nicht viel. Mhm. Ja, sonst entleert sich die nicht. Und gerade wenn du jetzt anfangen würdest, also wenn man jetzt normal frühstückt, hat man das. Aber wenn man sagt, um Gottes Willen, kein Fett. Und dann habe ich nur diesen ganz mageren Hüttenkäse auf einem Brot ohne Butter. Oder du isst jetzt nur Skyr und Obst, das ist ja eigentlich ein tolles Frühstück, dann hast du eigentlich zu wenig Fett gegessen, damit sich die Galle entleert. Wenn du jetzt Fischölkapseln dazu nimmst, nimmst du die gar nicht optimal auf, weil zu wenig Fett in der ganzen Mahlzeit war. Also ich habe nichts gegen Fett. Ja?
Okay.
Und gerade wenn du jetzt ein Ei gegessen hast mit ein bisschen Butter und jetzt kommt noch die Butter aufs Brot, ich weiß, da gibt es einfach unterschiedliche Geschmäcker und ich habe auch Familienmitglieder, wir wollen sie jetzt nicht namentlich nennen, die, da beginnt die Butter ab 6 mm am Brot. Ja, dann schmeckt es gut und alles drunter ist einfach keine Butter. Und da, also ich finde, erstens mag ich das nicht, aber das ist dann schon so, wo man sagt, das wird sich schon auswirken auf deine Gesamtkalorien. Ja, also das ist, die Kalorien, der Körper schmeißt das ja nicht weg, wenn du es gegessen hast. Also wenn du es gegessen hast und es waren mehr, als du brauchst für deine Sättigung, dann wird das irgendwo gespeichert werden. Mhm. Das ist halt so. Und natürlich tut sich der Körper mit Fett recht leicht, weil er muss ja fast nichts umwandeln. Das ist ja schon Fett, also das kann man auch sehr schnell speichern. Und deswegen, wenn wir jetzt über gesunde Ernährung und Abnehmen reden, dann sagen wir ja, so, dass es gut schmeckt, aber man braucht es nicht übertreiben. Mhm. Und für mich heißt das persönlich bei einem Brot so, dass ich sage, ich kann das Brot noch so durchsehen. Also ich fange jetzt nicht an, da herumzukratzen, dass da ganz wenig Butter drauf ist, aber ich tue immer drauf. Also unter alles ist bei mir Butter drinnen, unter allem, weil es einfach viel besser schmeckt. Aber jetzt halt auch nicht übertreiben. Und wir reden da heute so im Detail, damit du mal ein Bild davon kriegst. Aber die Wahrheit ist, ich habe seit 20 Jahren, ich rede fast nie über Fett mit meinen TeilnehmerInnen, weil weil sich das automatisch ergibt, weil wenn dich der Rest satt macht und es schmeckt gut, dann hörst auf und dann muss man sich da nicht narrisch machen. Das ist halt so ein Diätdenken, aber ich weiß gerade, beim Fett ist es manchmal wichtig, dass man mal so ein bisschen das Bild vor Augen hat, wie es vielleicht okay ist.
Ich springe direkt zum Mittagessen, zum Hühnerfleisch, Bitte. Das ich mir gern anbrate und da merke ich große Unterschiede. Manchmal ist bei mir der Unterarm bis zum Ellbogen hinauf irgendwie dann auch mit Fettspritzern voll, manchmal wieder nicht. Thema Pfanne haben wir auch da schon erwähnt, auch das wird da sicher eine große Rolle spielen. Wie brätst du dein Hühnerfleisch an?
Da ist wieder die Pfannensache. Ich sag's gleich, wir können diese Sendung sehr kurz machen, ich mache alles mit Olivenöl.
Okay.
Ich bin Olivenöl einfach so gewohnt und es ist so Bestandteil meines Alltags.
Wobei, ich hatte so im Hinterkopf irgendwo dieses Olivenöl nicht zum Braten verwenden, das darf man nicht, weil...
Das hat sich sehr lange gehalten, aber da gibt es inzwischen Studien, die zeigen, dass es total stabil ist. Und wieder die mediterrane Ernährung, die ich immer wieder hinterm Ofen hervorziehe als Beispiel, die als die gesündeste Ernährung gilt, die haben nicht verschiedene Öle. Die haben halt Olivenöl und da gibt es auch nur das kaltgepresste normale, weil was anderes haben die über Jahrhunderte nicht gehabt. Die haben eigenes Olivenöl gemacht und das war halt kaltgepresst und das hat man für alles verwendet. Und dann verwenden sie vielleicht für ganz, ganz hoch erhitzbare Sachen. Also wenn du wirklich ganz scharf anbraten willst, so wie ein Steak oder so, wo du richtig hohe Hitze haben willst, da verwendet man dann Rindertalg oder Schweineschmalz. Aber selbst da ginge theoretisch Olivenöl.
Okay.
Ich habe Butterschmalz, glaube ich, zu Hause. Müsste ich nachschauen. Und ich mache praktisch alles mit Olivenöl. Dagegen spricht auch nichts. Man kann es auch erhitzen. Jetzt gibt es natürlich Qualitätsunterschiede beim Olivenöl. Und dann gibt es natürlich so ganz tolle, ganz teure, die so ganz grasig, bitter schmecken. Das ist mir einfach zu schade, dass ich das in die Pfanne hau. Ja. Aber sonst habe ich ein kaltgepresstes Bio-Olivenöl zu Hause, mit dem ich koche und brate. Wobei ich natürlich sehr selten so heiß und so hoch erhitze. Ja, ich meine, ich mache immer wieder mal ein Steak, aber das meiste ist ja bei mir eben Hühnergeschnetzeltes in einer Pfanne. Und das Ding ist das, es geht darum, dass sich dieses Öl nicht zu hoch erhitzt.
Mhm, okay.
Aber in der Sekunde, wo du das Gargut hineingibst, also das Hühnerfleisch reinschmeißt, das Hühnerfleisch besteht ja auch aus Wasser, kommt die Temperatur in der Pfanne runter. Und sobald da was drinnen ist und die Pfannenoberfläche halbwegs bedeckt ist, also wenn du sagst, da liegen mehrere Schnitzel drinnen oder da ist eben Gemüse drin oder so, ist die Temperatur viel, viel niedriger und das hält auch ein relativ empfindliches Öl relativ lange aus. Und Olivenöl ist nicht empfindlich. Also ich rede hier sogar von Leinöl und solche Sachen, mit denen man nie kochen sollte, sage ich gleich dazu. Aber theoretisch auch das ist, wenn es nicht zu hoch erhitzt ist, auch hält das sogar dieses Öl aus. Das Problem dabei ist, wenn es zu hoch erhitzt wird, ist, dass es kaputt wird und dabei sogar Transfette entstehen können. Und Transfette sind die einzigen Fette, die echt Schaden anrichten können und gefährlich sind im Körper.
Okay, also du machst das Hühnerfleisch mit Olivenöl. Du hast schon erwähnt davor auch, das kann ich sehr empfehlen, den Mix Olivenöl und Butter, so in etwa 50-50, das habe ich gelegentlich ausprobiert. Geschmacklich mitunter absolut top, wie ich finde.
Das ist total top. Das Problem, dass du hast, wenn du was scharf anbratest in Butter, ist, da ja in Butter sind ja noch die Milchproteine ein bisschen drinnen und die werden braun oder schwarz. Wenn du schon mal Schnitzel in Butter gebraten, also so paniert hast oder so, irgendwann hast du dann diese schwarzen, ist es so schwarzer, wie so sandartiges Ding drin. Das ist das verbrannte Milchprotein. Wenn du da braten willst mit dem Buttergeschmack, ist Butterschmalz, Ghee heißt das neu modern, weil die indische Firma ist Ghee, das ist geklärte Butter. Kann man auch zu Hause machen. Da macht man einfach Butter heiß, bis sie schmilzt und dann brodelt die so, dann kocht das Wasser raus und dann sinken die Proteine nach unten und das, was drüber bleibt, ist die geklärte Butter. Und diese geklärte Butter kann man als Butterschmalz kaufen oder als Ghee. Und das ist jetzt sehr hitzestabil und hat eben nicht dieses Verbrennungsproblem, das du vielleicht dann hast, wenn du wirklich was schärfer länger anbratest. Aber wenn es nicht zu heiß ist, geht auch normale Butter.
Okay.
Also ich rede jetzt hier nicht als Köchin, ich hoffe jetzt nicht, dass die ganzen echten Köche dann sagen, Gottes Willen, was redet die Frau. Ich rede jetzt vom gesundheitlichen Aspekt und wie ich es halt mache, so als normale Haushaltsköchin, halt für einen normalen Haushalt. Aber von der Gesundheit her ist es so, dass im Endeffekt kommt es auf die Gesamtmenge an und dass du deine essentiellen Fette abdeckst, weil die sind essentiell, die brauchst du. Aber wenn du die gleiche Fettmenge hast, spricht sehr viel dafür, dass du die gesättigten Fette durch einfach ungesättigte Fette, also Olivenöl ersetzt, oder die durch mehrfach, also diese ganzen anderen Kerne und Samenöle, also wie Sonnenblumenkerne, diese Sachen. Also das Pflanzliche ist dann schon noch für unsere Blutfette ein bisschen gesünder, aber im Endeffekt, wenn alles im Rahmen bleibt, in meiner Erfahrung mit echt jetzt zigtausenden Leuten und ich sehe dann auch die Blutwerte, oder sie kommen zurück vom Arzt und sagen, der Arzt sagt, was haben denn Sie gemacht? Sie haben ja die schönsten Blutwerte. Dann denke ich mal, und ja, und wir haben noch nie über Butter oder Schlagobers oder Fette geredet. Die machen die Faustformel und essen so viel Fett und das Fett, das ihnen schmeckt und gut ist. Also,
okay. Du, ich würde gerne einen kleinen Einschub machen, weil du jetzt kurz bitte. Davor so ein bisschen beiläufig erwähnt hast, Leinöl bitte nie zum Kochen verwenden. Machen wir doch jetzt kurz die Rubrik, diese Öle bitte nie zum Kochen verwenden. Oder gibt es außer neben dem Leinöl überhaupt noch mehr? Aber ich glaube, das wäre vielleicht was Wichtiges, wenn man das nicht weiß. Leinöl ist doch toll, ist super, mit dem koche ich jetzt und dann nicht gut. Welche Öle soll man bitte nicht verwenden?
Also, sobald die kostbaren Omega-3 und Omega-6-Fette teilweise, aber vor allem die Omega-3-Fette viel drin sind, die sind sehr, sehr hitzeempfindlich und sauerstoffempfindlich, sollte man die nicht erhitzen. Und dazu gehört natürlich alles, was jetzt viel davon enthält. Und das ist Leinöl, ist ganz vorne. Und jetzt erwähne ich gleich eins, was man das auch als Fett zum Braten gibt, das Rapsöl. Eigentlich ist ein kaltgepresstes, echtes Rapsöl, hat ganz viel Omega-3. Und das wird entweder behandelt oder es ist eine andere Rapssorte. Ganz schlau bin ich da nie draus geworden, aber es gibt Rapsöl zum Braten, das dann hitzestabil ist. Das liefert aber dann nicht die guten Qualitäten. Also Leinöl, Rapsöl, Walnussöl, diese ganzen Öle, die man eigentlich nimmt, weil man Omega-3 will, die sind sehr hitzeempfindlich, die gehören auch in den Kühlschrank. Kaltgepresst kaufen können im Kühlschrank. Es gibt so Bratöle, die sind hitzestabiler, die sind natürlich auch, die wurden natürlich auch behandelt und verändert, damit sie das sind. Mhm. Ja, das muss man ganz klar sagen. Also das sind ja raffinierte Öle und da gibt es viele, viele Schritte, die durchlaufen, damit sie überhaupt dann so stabil sind. Und dann gibt es immer wieder Diskussionen, wie weit man das noch als natürliches Lebensmittel bezeichnen sollte. Also überspitzt ausgedrückt. Ja. Das ist einfach so. Ich bin halt, wie du weißt, kennst mich, ich bin Food First. Ich hatte es am liebsten so, dass ich sage, ich möchte es so, dass wenn ich es selber machen würde, würde das auch so ausschauen. Ich lasse mir die Arbeit, macht wer anderer. Mhm. Ich will keine Oliven anbauen und sie ausquetschen müssen, das macht wer anderer. Ich kaufe mir das. Aber wenn ich es machen würde, ist es einfach genau so, wie es normal gemacht wird, ohne dass ich ein Chemielabor dafür brauche.
Kann man sagen, und dein Top 1, dein Platz 1 Lieblingsöl ist Olivenöl? Kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Weil, ich meine, in Österreich isst man natürlich auch viel Sonnenblumenöl und Maiskeimöl und so und die haben halt sehr, sehr viel Omega-6. Und da habe ich jahrelang auch immer gesagt und ich bin noch immer eigentlich der Meinung, es ist einfach sehr viel Omega-6. Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis haben wir mal besprochen beim Motoröl, ist ja sehr wichtig. Das ist inzwischen ein bisschen umstritten, wie wichtig das ist, solange du auch das Omega-3 abdeckst. Ist es trotzdem eines, wo ich sage, ja, die sind halt, wenn sie so viel, das heißt, nennt man chemisch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, also so viel empfindliche Omegas enthalten, sind die nicht sehr hitzestabil. Und ich denke mal, Olivenöl ist halt eins von dem einfach, da gibt es so viele Studien, da gibt es so viel und ich mag den Geschmack und das ist die mediterrane Ernährung. Also ich tendiere zum Olivenöl, ist natürlich in Österreich nicht wirklich regional.
Ja. Aber, ja. Drehen wir es kurz um. Wir probieren ja natürlich die Dinge immer sehr positiv zu sehen, mehr vom Guten etc. Trotzdem würde ich gern fragen, deiner Meinung nach, das überbewertetste Öl oder das braucht man nicht oder vielleicht sogar das schlechteste Öl, das keiner zu Hause haben braucht.
Also beim Öl gibt es, also bei Fetten und Ölen, was ist der Unterschied zwischen Fett und Öl, Philipp? Richtig, keiner. Eines flüssiges, anderes
Fangfrage. Ich würde sagen, genau, Konsistenz, fest, flüssig etc.
Ja, aber das ist eigentlich nur so, dass wir, aber nur, weil wir es so nennen. Ja, das ist, weil es halt bei Zimmertemperatur diesen Zustand hat. Mhm. Irgendwas wird ja alles flüssig und irgendwann wird alles fest. Und das ist nur, wie es bei Zimmertemperatur ausschaut, so nennen wir es. Chemisch ist es das Gleiche. Das Einzige, was wirklich schädlich ist, ist Frittieren.
Okay.
Ja? Mhm. Und dazu gehört natürlich alles, was paniert ist und dann schwimmend herausgebraten oder gebacken wird, wie es in Österreich heißt. Das ist, und vor allem ist es so, dass es dann das, was du industriell zu kaufen kriegst, meistens besser ist als das, was du zu Hause machen kannst. Weil inzwischen sind ja bei uns Transfette verboten und die entstehen aber, wenn du ein Öl zu hoch oder mehrfach hoch erhitzt und so. Also wenn diese zu Hause Fritteusen, die dann ihr Öl nicht wechseln und immer wieder das Zeug da reinhauen und das hoch erhitzen, da entstehen mit ziemlicher Sicherheit viel mehr problematische Stoffe, als du es jemals kriegen würdest, wenn du es eben bei einer Fastfood-Fettkette kaufst, die da eben sehr darauf achten müssen, wo das gemessen wird. Auch dort ist Frittieren nicht ideal, aber wenigstens hast du dann einen Teil der schadhaften Stoffe ausgemerzt. Also sobald du etwas extrem hoch erhitzt, ist das nicht die beste Zubereitungsart. Ich esse trotzdem hin und wieder was Paniertes und Frittiertes und ich liebe Pommes.
Okay.
Aber eben nicht als diese alltägliche Küche mehrmals pro Woche, das mögen die Kinder so gern, das machen wir ganz oft. Und wenn wir gerade dabei sind, die Ofenpommes, die man fertig kauft, sind auch frittiert worden, so ist es nicht. Das ist nur, also wenn du Kartoffeln selber aufschneidest und dann mit Öl bepinselst und die in den Ofen schiebst, das ist ganz was anderes. Aber frittiert und paniert, da haben wir die Probleme beim Fett. Und alles andere ist immer bei mir ein, tu so viel rein, wie du brauchst, damit es gut schmeckt und dann hör auf.
Okay, das heißt, die Antwort auf die Frage nach dem schlechtesten Öl ist dann keine spezielle Ölsorte, sondern die Zubereitungsart, sprich frittieren.
Genau, ich finde jetzt Kokosfett total überschätzt. Ja? Also ich finde, Kokosfett ist einfach, du kannst genauso Butterschmalz nehmen in den meisten Fällen. Es hat keine besonderen Wirkungen, hat nichts Besonderes. Diese mittelkettigen Fettsäuren, von denen alle schwärmen, die sind minimalistisch da drinnen. Da könnte ich mehr Gutes über Butter sagen, als ich über Kokosfett sage. Also deswegen, und es kommt von weit her und die Klimafreundlichkeit des Anbaus kann man auch mal diskutieren. Deswegen finde ich es einfach extrem überschätzt, aber es schadet dir nicht. So.
Okay.
Das ist das meiste bei meinen Einstellungen ist immer, das meiste kann ich regional oder zumindest aus den Nachbarländern holen und alles, was weiter herkommt, hat jetzt keine besonderen Wirkungen. Also da ist jetzt nie irgendwas dabei, wo ich sage, mir fällt jetzt das ein, das ist so super, das braucht man unbedingt. Das meiste ist überschätzt, finde ich, und das andere ist einfach, tut so viel rein, wie es euch gut schmeckt und schaut, dass ihr genug Omega-3 kriegt. Fertig.
Du hast ja vorher auch erwähnt, die Öle Omega-3, die dann auch im Kühlschrank gelagert werden sollten. Wie schaut denn das jetzt aus mit zum Beispiel den Omega-3-Kapseln, wenn das wäre supplementiert? Muss ich die auch in den Kühlschrank geben oder nur die offene Ölflasche?
Ich sage es ganz ehrlich, das ist etwas, über das ich ungefähr vor 2 Wochen das erste Mal im Zuge unserer Sendung nachgedacht habe. Denke mir, eigentlich stimmt's. Ich gehe davon aus, dadurch, dass es verkapselt ist, ist es ja luftdicht abgeschlossen. Die Kapseln sind meistens dunkel und sind in einer Verpackung drinnen. Und das Problem beim Ranzigwerden ist nicht so sehr die Temperatur, solange wir halt von normalen Zimmertemperaturen reden, sondern meistens ist es Sauerstoff und Licht. Und das hast du natürlich bei einer Flasche, die offen ist, hast du ein ganz anderes Problem, weil da ist jetzt Luft drinnen. Mhm. Ja, und deswegen, glaube ich, ist es ein größeres Problem, sonst würden sie es deutlicher draufschreiben und würden sie es nicht im Regal verkaufen, sondern wäre es dann auch im Geschäft, natürlich schon im Kühlschrank. Aber natürlich ist es schon eine gute Überlegung, dass man sagt, grundsätzlich, wenn man viel zu Hause hat oder wenn es im Sommer jetzt wieder richtig heiß wird, ob man nicht die zusätzlichen Sachen, die man nicht gerade aktiv in Verwendung hat, in den Kühlschrank legt. Sicher eine gute Idee. Schaden tut sicher nicht.
Und schon wieder was gelernt. Ich lerne heute dazu, die Fragen sprudeln so heraus. Wir waren beim Mittagessen beim Hühnerfleisch. Salatdressing, Mayo, ja oder nein? 25%, 50, 80, Kautsch und Wurst. Wie gehst du es an?
Also, was ist das Geheimnis eines wirklich guten Salats?
Das gute Dressing und dass der Salat nicht nass, sondern trocken ist, dass das Dressing ist das auch dran bleibt.
Das ist das Geheimnis. Es wird total unterschätzt, der Salat muss zuerst einmal trocken sein, weil sonst kann das Dressing gar nicht haften und dann musst du viel mehr drauf tun und dann schwimmt das alles in dieser fettigen Soße. Weil wir wollen ja auch gute Öle und guten Essig kaufen und die sind teuer und deswegen wollen wir schauen, dass wir wenig verwenden und das dann bitte am Salat haftet und nicht in der Salatschüssel unten am Boden schwimmt. Das Zweite ist, ich lebe ja in Wien und das ist in Ostösterreich und da hat man die für mich unverständliche Angewohnheit, Wasser in den Salat zu tun.
Okay, spannend.
Ja, das kennst du als Tiroler nicht. Das ist ein Riesenschock, wenn man das erste Mal herkommt. Da schwimmt, das ist wirklich, also wie, als würdest du ein Glas Wasser in die Salatschüssel tun und dann tust du ein bisschen Öl, dann schwimmen so Fettaugen drauf, dann hauen sie da den Essig rein, dann ist es zu sauer, dann kommt dann Zucker rein und das Ganze schwimmt in dieser wässrigen Soße.
Genau dein Ding.
Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, jeder wie er mag. Ich finde, ein Salat schmeckt viel besser, wenn der Salat trocken ist und dann das Dressing und dann braucht man relativ wenig. So, jetzt, und relativ wenig, ich messe das nicht ab, aber wenn ihr mal messen wollt, dann ist es ungefähr für so einen kleineren, also mittelgroßen Salatkopf, sagen wir mal, kommst wirklich aus mit, sagen wir mal, 3 Esslöffeln Olivenöl. Ja, also das ist nicht so viel, wie man glaubt, weil das Ding dann am Salat haftet. Und du willst es gerade so haben, dass da ein leichter Film drauf ist, dass es gut schmeckt, aber eben nicht alles ertränkt in diesem fettigen Geschmack. Dann tue ich natürlich Salz, also Essig, Salz und Pfeffer rein und jetzt tue man Geschmack rein. Und jetzt haben wahnsinnig viele Leute irrsinnige Angst für Mayonnaise. Und gerade also ein kleiner Löffel, also ein gehäufter Teelöffel für die Leute, die jetzt mitmessen wollen oder auch ein Teelöffel Senf dann in diese Soße rein, macht einen riesigen Unterschied. Und da haben sie immer Angst vor dem Fett und denken mal, es ist eh schon 3 Esslöffel Olivenöl drin. Ob da jetzt noch ein Teelöffel mehr drin ist, ist völlig egal oder 2 Teelöffel, aber schmeckt total gut. Und ich nehme dann die mir gut schmeckt, wieder immer das Gleiche. Ich mache immer das Gleiche. Ich nehme das Natürlichste, was ich finden kann, wenn ich die Mayonnaise, manchmal mache ich sie selber, ich nehme das Natürlichste, was ich finden kann, was so ähnlich ist wie das, was ich mir selber gemacht hätte. Ich lasse die anderen Leute die Arbeit machen und das gebe ich rein. So viel, dass es gut schmeckt. Und manchmal ist es 1 Teelöffel und manchmal ist es 1 Esslöffel. Und das ist je nachdem, nach Geschmack. Und nehmt die, die gut ist, weil ihr dürft es vergessen, damit eine Mayonnaise gut schmeckt. Das ist eine Emulsion zwischen Fett und Wasser. Wenn da nur 40% Fett drin ist, ist es keine Emulsion mehr. Das heißt, die haben dann was anderes reingetan, damit das ausschaut wie Mayonnaise. Damit es emulgiert, sonst emulgiert es ja nicht.
Das heißt, je weniger Fett die Mayonnaise hat, desto eher sind dann andere künstliche Zusatzstoffe mit drinnen.
Ja, das Wort künstlich in dem Zusammenhang weiß ich nicht, aber ja, das sind andere Dinge drinnen, Zusatzstoffe, die man nicht unbedingt braucht. Und vor allem, wenn es Emulgatoren sind, wie das Wort so schön heißt, die schädigen die Darmwand. Ja, also das führt zu Entzündungen im Darm. Deswegen, mir ist lieber, die besteht aus Öl und Wasser. Und, also Öl und Ei.
Steht ist es dann, ja? Das Öl hinten und Ei, drauf, Emulgatoren, ja, genau ja, ja. So? Oder steht da irgendein genau anderer, so. Irgendein Na, anderes Wort?
Da steht drauf Emulgator, Doppelpunkt, und da steht dann daneben, was es ist.
Okay, und wenn man die Zeit und die Mühe hat oder sich die Mühe macht, draufschauen, Emulgator soll nicht draufstehen, ist besser.
Genau, idealerweise nicht. Und das ist, wenn ihr das zu Hause habt, es nicht alles wegschmeißen und die Panik kriegen, braucht es auf und dann tut es Etiketten lesen. Und es ist so, das klingt so mühsam, aber die Wahrheit ist, wir greifen ja alle immer nach den gleichen Dingen und Marken. Wir kennen ja unsere Verpackungen, die wir kaufen. Und ich habe mir das halt immer angewöhnt, dass ich, immer wenn ich einkaufen gehe, immer wenn ich mir was Neues nehme, drehe ich es um und lese das Etikett und denke mir, aha, ja oder nein. Und dann quasi ist es auf meiner geistigen Liste, dass ich hingreifen kann oder eben nicht. Und das mache ich immer automatisch, weil ich immer wissen will, was ich da in meinen Körper hinein tue.
Okay. Genau. Ich hätte jetzt noch bei mir gerade auf meinem Zettel stehen so das Allround-Öl. Ich glaube, auch da kenne ich die Antwort. Olivenöl?
Ja, bei mir ist es Olivenöl und das Zweite dann aufs Brot ist bei mir die Butter.
Olivenöl, Butter.
Genau, sehr also je nachdem, wenn du, jetzt was wenn du was Asiatisches machst, dann sagen manche, sie schmecken das Olivenöl raus. Mir persönlich ist sogar das egal. Da habe ich auch mal Kokosfett daheim oder wenn ich wirklich was scharf anbrate, mache ich mal Butterschmalz oder so. Kennt ihr Schweineschmalz, Rindertalg, das geht alles auch für das ganz scharfe Anbraten. Aber sonst ganz ehrlich, ich habe Olivenöl daheim und wie gesagt, und ich glaube aus im Moment. Vielleicht ist irgendwo im Kühlschrank noch ein Butterschmalz, ich weiß gar nicht.
Gibt es für einen Salat, du hast jetzt das Salat Dressing auch schon erwähnt und Mayonnaise, Senf, ich zum Beispiel mache es mit Senf. Gibt es irgendwie da noch, ich sage mal, Öltipps, wo du sagst, das sollte man mal ausprobieren, wenn man mal nicht Olivenöl nimmt für einen Salat, sondern Öl X oder Y wäre ein super Tipp?
Jetzt habe ich etwas, weil Leute immer bei mir vermuten, dass ich ein Foodie bin. Ich bin kein Foodie. Also es gibt so Leute, die sagen, ja, dann müssen wir das probieren und das probieren. Dann denke ich mir, okay, wenn ihr es macht, esse ich es gerne mit. Aber ich bin sehr, ich koche gern, aber ich bin so eher, das muss schnell gehen, das muss noch gut schmecken. Und ich bin dadurch, dass ich mich den ganzen Tag mit dem Essen beschäftige und solche Sachen und Rezepte schreiben muss, bin ich oft gar nicht so experimentierfreudig wie vielleicht andere. Da gibt's ganz tolle Öle. Ich probiere sie nicht, weil ich dafür einfach zu faul bin. Walnussöl und solche Sachen. Also natürlich auch dann ein Leinöl, ein Walnussöl. Diese ganzen Nussöle, gerade kalt gepresst, das sind ja sehr wertvolle, tolle Öle. Da gibt's ganz, also ich weiß auch zum Beispiel, dann gibt's auch so Tomatenessig und so. In Österreich gibt's ja ganz tolle, so kleine Manufakturen, die Essig herstellen. Und da gibt's ganz tolle Sachen für den Geschmack und auch für die Gesundheit. Vielfalt ist immer super. Ich muss nur gestehen, ich bin ein sehr fauler, schneller Koch und mache eher so, es muss schnell gehen, es muss mich satt machen, es muss schmecken. Und dann will ich nicht mehr drüber nachdenken.
Klingt doch auch gut.
Ja, genau. Deswegen gerade beim Salat, weil ihr da ja die Öle kalt verzehrt und man sie am besten schmeckt, finde ich, weil die noch richtig herauskommen, da kann man total experimentieren. Also tobt euch aus, da spricht nichts dagegen.
Ich war heute schon, habe erwähnt, dass bei mir teilweise beim Hühnerfleisch dann der Unterarm bis zum Ellbogen hinauf mit Fettspritzern irgendwie voll ist. Ich kenne jetzt aus dem Kühlregal so eine Plastikflasche. Ich will jetzt aktuell den Markennamen nicht nennen. Zum Braten. Ohne Palmöl, spritzt nicht, brennt nicht an. Ist dann so eine hellbraune, leicht dickflüssige Flüssigkeit. Schaut fast aus wie ein wässriger Teig. Zum Braten. Ja. Und ich habe schon mal ausprobiert, es spritzt tatsächlich weniger. Ist es jetzt eine super Idee? Ist es sinnloser Marketing-Gag? Soll ich einfach selber mal lesen, ob Emulgatoren drinnen sind? Oder?
Also, es ist kein sinnloser Marketing-Gag, vermute ich mal, weil es tut ja genau das, was es versprochen hat. Es spritzt nicht. Und es brennt nicht an und es ist kein Palmöl drin. Also es ist dann kein Marketing-Gag, sondern die haben das gesagt, was sie tun und das dann so. Und das ist ja schon vielversprechend. Ich bin wieder bei, was haben die denn machen müssen, dass es nicht spritzt und nicht anbrennt mit diesem natürlichen Lebensmittel? Das ist halt das, was ich immer ein bisschen hinterfrage und für mich persönlich und dann sage, für mich ist dieses Fettspritzen kein so Riesenthema. Ich glaube, es hat auch mit der Öltemperatur und der Pfannentemperatur und dem Wassergehalt das zu tun, was du da reinschmeißt. Also das ist, glaube ich, ein bisschen ein Technikproblem. Dafür bin ich aber nicht die Expertin. Und natürlich ein bisschen spritzen wird es immer, wenn du etwas scharf anbratst. Ich mache das nicht, ich koche dann einfach anders oder wische danach den Herd ab.
So. Gibt es da, also, weil du sagst, die Frage ist, was haben sie denn tun müssen, dass es weniger spritzt, wenn schon mal umsteht, ohne Palmöl, so weit gut. Gibt es gewisse Stichwörter, Schlagwörter, eben sei es Emulgatoren oder so, auf die ich ganz besonders achten soll, wenn das draufsteht, nicht ideal?
Ich glaube nicht, dass das, was da bei den Fetten, dass da das draufstehen würde, was sie mit dem machen. Ja, also das sind ja, glaube ich, sind 13 oder 15 verschiedene Schritte, die sie machen müssen, die grundsätzlich, um ein Öl zu raffinieren, und ich bin da jetzt absolut keine Expertin, ja, sage ich da gleich, weil ich eben, bei mir ist es immer so, ich will Lebensmittel naturbelassen. Das Ding ist nicht naturbelassen, über das denke ich nicht eine Sekunde nach. Dann gehe ich vorbei. Wenn es daheim spritzt, wische ich den Herd ab. Aus. Oder koche was anderes. Deswegen, aber das ist jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht sagen, das ist grundsätzlich die einzige Meinung, die man haben kann. Da gibt es viele Meinungen dazu und manche sagen, ja, aber ich will mir mein Leben vereinfachen und das ist nicht schädlich. Ich will das jetzt gar nicht beurteilen, ja, ob das schädlich ist oder nicht, weil ich weiß es nicht. Ich sage einfach, das ist immer schon meine Philosophie gewesen, das ist das, wer ich bin, und ich sage einfach, ich will Lebensmittel naturbelassen, wie sie quasi einen Verarbeitungsschritt von, es war am Baum oder am Feld, und nicht 13 Schritte in einer großen Fabrik mit einem Chemielabor. Ob das jetzt schädlich ist oder nicht, oder vielleicht nützlich wird, keine Ahnung, sei dahingestellt. Deswegen, wo ich sage, da bin ich keine Expertin, weil ich mich damit nicht befasse, weil es mich, das kommt für mich, ist einfach etwas, wo ich nicht einmal drüber nachdenke. Wahrheit.
Ja. Zum Schluss hin noch mal eine Frage zur Mayonnaise kurz. Du hast gesagt, eben, aber es soll schmecken.
Noch eine Sache muss ich sagen.
Ja?
Wenn das euer Leben vereinfacht, ja, kann ich euch jetzt schon eins garantiere ich, das ist nicht der große Hebel fürs Abnehmen oder fürs Gesundsein oder zerstört die Gesundheit nicht und das macht alles kaputt, ja. Macht euch wegen so Kleinigkeiten nicht verrückt. Ja, schaut, dass ihr genug Gemüse esst. Genauso wie, aber es ist kein Biogemüse. Ja, wisst ihr, dass alle Studien über Gemüse nicht mit Biogemüse gemacht werden, sondern einfach mit was immer die Leute halt gegessen haben. Und deswegen, wenn ihr sagt, ja, das vereinfacht mein Leben und es ist so angenehm und es schmeckt so gut und dann wegen es die Kinder lieber, keine Ahnung, dann macht es. Es ist nicht der riesige Hebel, auf den es ankommt.
Okay.
Eine eigene Fritteuse zu Hause zu haben und viermal die Woche das vorpanierte Schnitzel da reinzuschmeißen, das halte ich für das größere Problem. Ja, aber ob das jetzt du das Fett verwendest, das weniger spritzt, damit du dich bei der Arbeit nicht anspritzt zu Mittag, wenn du was kochst, und es schmeckt gut und ist stresslos. Ja, also echt. Deswegen, das wollte ich noch sagen. Ich will euch das jetzt nicht alles schlecht reden. Wir wollen ja einfach besser essen und nicht möglichst kompliziert besser essen.
Stichwort Fritteuse. Genau, jetzt hätten wir doch fast den Airfryer vergessen. Oder ich hätte ihn fast vergessen. Airfryer, ist da was dran? Ich stolper jetzt so in sozialen Medien immer wieder mal drüber. Und ich muss sagen, die Dinge, die schauen ziemlich gut aus, die da aus diesem Airfryer herausholen.
Genau. Ich habe ihn auch wieder hier, gleich vorweg. Ich habe noch keinen, ich habe noch nicht probiert. Es ist so, es gibt Abstufungen, wie gesund eine Zubereitungsart ist. Ja, und das Beste ist quasi dämpfen und bei geringer Hitze jetzt schmoren. Und dann je heißer es etwas wird, umso schlechter ist es fürs Lebensmittel. Es gehen mehr Nährstoffe verloren. Aber dann entstehen auch langsam Stoffe, die für uns schädlich sind. Ja, und das ist vor allem große Hitze alleine und dann große Hitze in Kombination mit viel Fett. Und jetzt deswegen ist Frittieren so schlecht. Weil das ist viel Fett und große Hitze. Mhm. Beim Airfryer hast du nur noch die große Hitze mit wenig Fett. Das heißt, wir haben das quasi das Schädliche reduziert. Es ist noch nicht so gut, wie es gewesen wäre, wenn du es niedrig erhitzt hättest und nur geschmort oder so hättest. Deswegen sage ich, ich verstehe es noch immer nicht, warum der Mensch instinktiv Röstaromen liebt und die Röstaromen leider für uns nicht gut sind. Ja, alles, was so scharf angeröstet ist. Und das finde ich ein bisschen schade, dass es uns irgendwie instinktiv nicht zum Richtigen führt. Aber so ist es halt. Deswegen, also ich glaube, dass es, wenn du schon frittieren, scharf braten willst, ist es das geringere Übel, auf jeden Fall. Es ist nicht die ideale Ernährungsform, wenn du sagst, das machen wir jetzt immer, weil gedämpftes, gekochtes, sanft gebratenes isst bei uns eh keiner. So, das wäre so meine Einschätzung. Deswegen, ich glaube, es ist die gesündere Alternative zum Frittieren, aber es ist die ungesündere Alternative zum Sanftbraten.
Das ist mal eine klare Antwort. Und meine letzte Frage wäre jetzt noch gewesen, deine Mayonnaise zu Hause. Weil du gesagt hast, natürlich wegen Fettgehalt etc. Du schaust einfach drauf, dass keine Emulgatoren drinnen sind. Wie fett ist die Mayonnaise, die du aktuell im Kühlschrank hast?
Die, die ich gerade im Kühlschrank mache, habe ich selber gemacht und da ist drinnen...
Ich habe es geahnt.
Ja, das mache ich manchmal, die schmeckt einfach total gut. Das ist zwei Eidotter und der Rest ist Öl.
Mhm. Also, ja. Welchen Fettgehalt hat die Mayonnaise, die du zuletzt gekauft hast?
Ja, was steht denn da drauf? 80?
80 ist, glaube ich, was. 50 gibt es und ich glaube, es gibt dann die eigentlich ein verstecktes Joghurt ist mit 25.
Genau, nein, sowas kaufe ich nicht. Das kommt aber daher, dass ich natürlich auch lange keine Milchprodukte vertragen habe und deswegen instinktiv nie zu denen gegriffen habe, also zu denen, wo Milchprodukte dann drinnen ist, wie du sagst, ein verstecktes Joghurt. Da gibt es so ein, zwei Marken, die ich gern mag, ich werde jetzt keine nennen. Und ich schaue dann, entweder ist es eine, die mir gut schmeckt, und dann ist es, ich verwende die so wenig, also da kommt ja ein Kaffeelöffel rein. Wie gesagt, können wir die Kirche im Dorf lassen. Mhm. Das geht ja, das, was man überwiegend richtig macht und nicht, ob da jetzt der Kaffeelöffel Mayonnaise, der da im Salat ist, ob der jetzt noch irgendwas enthält oder ein bisschen Zucker oder keine Ahnung. Die andere, die ich gern mag, da gibt es eine, die ist nicht nur eben normales Pflanzenöl, da ist ein bisschen Olivenöl drinnen. Und das mag ich einfach gern, ich bin ein Fan. Und da habe ich jetzt eine zu Hause, aber ganz sicher, es ist die fetteste. Also ich schaue da gar nicht drauf. Es kommt mir nicht einmal in den Sinn, darüber nachzudenken, ob ich da jetzt eine mit weniger Fett nehme. Ich schaue da nur auf Zutaten und Geschmack.
Schönes Schlusswort, wie ich finde. Oder hättest du noch fette Infos, die du unbedingt anbringen willst?
Butter auf Brot haben wir, Olivenöl haben wir, die Salatsoße haben wir. Ja, ich glaube, wir haben es. Also... Es konzentriert sich auf die anderen Nährstoffe und dann gibt's das Fett dazu, dass euch gut schmeckt, so viel wie ihr braucht, damit es gut schmeckt und dann hört's auf. Ah ja, noch eine Sache möchte ich noch sagen. Nein, ich habe noch ein
Schlusswort. Noch nicht Punkt. Und noch
zwar,
eine Sache.
Noch nicht Punkt. Eine klitzekleine Sache. Und zwar, es gibt ja Menschen, da gibt's ja diese fettfreie Ernährung, damit du abnimmst. Und manche Leute finden das extrem unbefriedigend. Und was ich ja weiß, weil ich konzentriere mich ja auf Sättigungsgefühl, manche Menschen brauchen ein bisschen mehr Fettgeschmack, ja, damit es befriedigend und satt ist. Und andere brauchen mehr Menge, also mehr Volumen, damit sie satt sind. Und wenn du jetzt auf mehr Volumen gehst, weil du sagst, ich brauche einfach einen Berg Reis und ich brauche mehr Dinge, also auch Kohlenhydrate auf meinem Teller, damit das befriedigend ist, dann musst du mit dem Fett runter, weil sonst geht dir das nicht aus. Und die Leute, die sagen, wenn das nicht richtig schmackig, wenn das richtig ein bisschen nach Schlagobers, Sahne, Sauerrahm schmeckt, dann ist es unbefriedigend. So viel braunen Reis kann ich nicht in mich reinstopfen, dass ich jemals satt werde. Dann seid ihr diejenigen, die ein bisschen mit dem Fett drauffahren müssen. Dann müsst ihr halt wieder, die Gesamtmenge wird doch kleiner, weil wir ja immer auf uns hören und sagen, wann bin ich satt, wann war es gut genug für mich. Und das ist das, wo ich sage, manche brauchen mehr, manche brauchen weniger. Hört in euren Körper rein und wie gesagt, dann so viel dazu, dass es euch befriedigt und satt macht. Aber wenn ihr merkt, ihr braucht mehr die Berge, dann müsst ihr halt ein bisschen fettarmer beim Kochen sein.
Sehr schön. Jetzt Punkt.
Jetzt Punkt.
Jetzt Punkt. Da waren viele fette Infos mit dabei. Ich habe wirklich viel dazugelernt heute. Sehr schön. Das freut mich immer sehr, wenn ich selber dann gleich schlauer bin. Wäre dann immer gleich auch sehr motiviert, das alles auszuprobieren.
Sehr gut. Und das macht dich jetzt hoffentlich nicht müde, aber sonst reden wir halt das nächste Mal über den Schlaf.
Genau. Das machen wir. Das machen wir. Infos von heute, dass wir auch das erwähnen. Wen wir es jetzt irgendwie alles, ja, die haben jetzt schön gequatscht. Was haben die gesagt vor 10 Minuten? Ich weiß es nicht mehr. Genau. Auch dafür hast du die Lösung.
Ja, meine Lösung. Das fassen wir wieder zusammen in den Shownotes und die gibt es zum kostenlosen Download auf faustformel.com/liveradio.
Ein kurzer Teaser, in der nächsten Folge reden wir dann, ob oder wie Ernährung sich auf unseren Schlaf auswirkt, ob es da Gutes gibt, Schlechtes gibt, ob man überhaupt was beeinflussen kann. Auch da freue ich mich schon sehr drauf.
Bis nächste Woche, Philipp, schlaf gut.
Bis nächste Woche, schöne Grüße.
Ciao.
Einfach besser essen.
Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
Jeden Sonntag neu.